Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Am 20. August 1968 rollten sowjetische Panzer nach Prag. Der Prager Frühling, die Reformbewegung in der Tschechoslowakei, wurde niedergeschlagen. Darüber haben wir in dieser Sendung schon gehört. Wenige Tage später aber, am 25. August 1968, protestierten in Moskau, auf dem Roten Platz, im Zentrum der sowjetischen Macht, ein kleines Häufchen Dissidenten gegen den sowjetischen Einmarsch in der Tschechoslowakei. 7 Erwachsene und ein Baby kamen zu diesem Mini-Protest zusammen. Für unseren Autor Boris Schumatzky ein Symbol der russischen Geschichte. Russland, so seine These, hatte nie eine große Oppositions-, nie eine große Freiheitsbewegung, sondern immer einzelne versprengte Dissidenten. Ob gegen den Zaren, gegen die Bolschewiki, gegen Putin. Der Mut der Verzweiflung, Dissidenten in der russisch-sowjetischen Geschichte, heißt Boris Schumatzkys Feature. Und darin erzählt er auch die Geschichte seiner Eltern. Keine Dissidenten, wie er betont, aber systemkritische Sympathisanten.
Unsere Wohnung wurde nie von Behörden durchsucht, obwohl meine Eltern das nicht ohne Grund befürchtet hatten. Der Einzige, der dort Hausdurchsuchungen vornahm, war ich selbst. Ich kam nach der Schule allein nach Hause und statt meine Hausaufgaben zu machen, durchstöberte ich aus Langeweile und Neugier die Sachen meiner Eltern. Einmal fand ich in Vaters Bücherschrank Patronen für ein Kalaschnikow-Maschinengewehr.
In der Sowjetunion galt das als Waffenbesitz und wurde mit bis zu 8 Jahren Arbeitslager bestraft.
Mein erster Gedanke war, dass mein Vater mit Untergrundkämpfern unter einer Decke steckte, die ich mir irgendwo in einem verschneiten Wald vorstellte. Aber im selben Moment wurde sogar mir als Grundschulkind klar, in unserer Sowjetunion gab es keine politische Gegenwehr und konnte es keine geben. Heute frage ich mich, warum das eigentlich so war. Und warum jedes Mal, wenn in Russland mehr Freiheit möglich wird, dem Tauwetter der politische Frost folgt, mit der Unvermeidlichkeit des Jahreszeitenwechsels.
Die russische Freiheit ist Hoffnung auf Freiheit. Seit Jahrhunderten erwacht sie immer wieder, wird immer wieder erstickt und richtet sich dann wieder auf. 2012 etwa protestierten zigtausende Demonstranten gegen die unfaire Wiederwahl Wladimir Putins.
Auf einem der Protestmärsche in Moskau sprach ich einen Mann an, der mich an einen russischen Revolutionär aus dem 19. Jahrhundert erinnerte. Eine Dostojewski-Stirn, Haare und Vollbart in leuchtendem Grau. Weiter auf der Demonstrationsstrecke baute sich eine Polizeisperre auf, Schlagstöcke und Gefängnisbusse. Ich fragte den Protestler, ob er Angst vor Putin habe.
Natürlich nicht. Warum sollte ich Angst vor diesem Kleinbeamten des KGB haben? Ich habe noch in der Sowjetzeit genug von ihnen gesehen. Putin ist lächerlich, wie es jeder ist, der seine Backen aufbläst. Die Sowjetunion brach zusammen, als sie lächerlich wurde. Jetzt erzählt man Witze über Putin und es ist klar, Putin ist erledigt. Und ich bin auch deswegen hier, weil mein Bruder Vadim Delaunay einer von den Prager Sieben war, die 1968 auf dem Roten Platz demonstrierten. Man kann also sagen, dass es unser Familienunternehmen ist.
Der Mann mit dem grauen Bart hieß Sergei Delaunay und als ich neben ihm im Protestzug lief, sah er so aus, als könnte er endlich das zu Ende bringen, was die Generation seines älteren Bruders, die sowjetischen Dissidenten, vor einem halben Jahrhundert begonnen hatte.
Auf den Erfolg unseres hoffnungslosen Unterfangens lautete damals in den 1960er und 70er Jahren der berühmte Trinkspruch der sowjetischen Andersdenkenden, der Dissidenten. Dem Hoffnungsjahr 2012 folgten Verhaftungen der Protestler, politische Morde und die Annexion der Krim. Die Hoffnung verschwand wieder.
Als ich in Vaters Schrank die Kalaschnikow-Patronen fand, war die politische Hoffnung seiner Generation auch gerade zerschlagen worden. Meine Mutter kann sich an diese Patronen heute gar nicht mehr recht erinnern. Sie habe sie damals wohl gesehen, erzählte meine Mutter, aber sie wisse jetzt nicht mehr, wie sie in Vaters Schrank gekommen waren. Inzwischen ahne ich, warum meine Mutter diese Patronen vergaß, die ihren Mann für viele Jahre ins Lager hätten bringen können. In unserer Wohnung wurden noch gefährlichere Sachen aufbewahrt. Diese Sachen hatte ich auch einmal gefunden, aber dann vergaß ich sie gleich wieder. Im Vergleich zu den golden glänzenden Patronen, die hinter dem Foto von Charles Baudelaire schön aufgereiht im Regal standen, erschienen sie mir unspektakulär. Das waren ja nur Bücher. Eines Winters machte ich den Kinderschrank mit Sommersachen auf und da lagen sie versteckt unter einem Stapel kurzer Hosen, selbstgebundene Gedichtbändchen und maschinengeschriebene Broschüren. Schon als Kind kannte ich das Wort dafür, Samizdat.
Samizdat, Selbstverlag, hießen Texte, die unter Umgehung der Zensur vervielfältigt wurden. Das Sowjetregime betrachtete den Samizdat als Grundgefährdung des politischen Systems. Und das Regime hatte recht. Es waren nicht Kalaschnikows, die es später zu Fall bringen sollten. Es waren Worte und Menschen, die sie verfassten. Die Dissidenten. Am Anfang ihrer Bewegung stand nicht der Drang zum Systemsturz. Am Anfang war die Lyrik.
Огни Марсенов, огни грозы над темнотой.
1953 starb Stalin. Der schlimmste Terror war zu Ende. In den Jahren danach kamen an den Wochenenden Menschen zum Denkmal des Dichters Wladimir Majakowski im Zentrum Moskaus und rezitierten Gedichte. Eine öffentliche Versammlung war noch vor kurzem nur denkbar gewesen, wenn die Obrigkeit sie initiiert hatte. Undenkbar war auch, öffentlich Texte vorzutragen, die nicht vorher offiziell gebilligt wurden.
Die Menschen am Majakowski-Denkmal waren keine politischen Kämpfer. Es waren Leute wie meine Eltern, die auf ein Leben in Freiheit hofften und sich ein Stückchen dieser Freiheit selbst nahmen. Meine Mutter war damals Anfang 20 und hatte als Sekretärin in einem Ingenieurbüro gearbeitet.
Ich hatte dort eine Schreibmaschine und ich tippte Gedichte ab, nicht unbedingt verbotene Gedichte. Das war das Jahr 1959 und es war unmöglich, Bücher zu kaufen. Es war wie Hunger. Wir wussten, dass uns noch viele Entdeckungen erwarten, auch in der Kunst. Es gab in der Gorki-Straße eine Buchhandlung für Bücher aus sozialistischen Ländern. Und das allererste Buch, das dein Vater und ich zusammen kauften, war Persische Miniatur auf Ungarisch.
Mein Vater war Maschinenbauingenieur. Meine Mutter arbeitete später als Angestellte im Kulturbetrieb. Leute wie sie nannte man damals Intelligenzher.
Zu dieser Bildungsschicht gehörten mehrere Millionen Menschen. Nicht allein Intellektuelle, sondern auch Ärzte oder Grundschullehrer.
Ich wusste schon als Kind, dass meine Eltern Gegner unserer Staatsordnung waren, obwohl sie natürlich nie mit mir darüber sprachen. Wir redeten über Bücher. Ich bin unter Menschen aufgewachsen, für die ihre intellektuelle Freiheit wichtiger war als die politische Befreiung. Oft hörte ich von meinem Vater den Spruch eines Familienbekannten, des Dichters Jewgeni Winokurow.
Ich führe keinen Krieg mit einer Atommacht.
Mein Vater lud Nachbarkinder zu Poesieabenden ein. Ich rezitierte damals dieses Gedicht, das meine Mutter abgetippt und mit dem restlichen Samizdat versteckt hatte. Darin ging es um Seefahrer und Karavellen. Wenn es als antisowjetisch galt, dann nur deswegen, weil der Dichter von der Sowjetmacht erschossen wurde. Keiner von den Eltern anderer Kinder zeigte meinen Vater damals an. In der Sprache der politischen Polizei aller Zeiten heißen Leute wie meine Eltern Sympathisanten.
Wir waren keine Dissidenten wie diese wunderbaren Menschen, der Stolz unseres Landes. Aber immerhin teilten wir deren Überzeugungen und wir behielten das nicht für uns. Manchmal mussten wir sogar Literatur verstecken. Und einmal haben wir, auf die Bitte eines Freundes hin, einen ganzen Koffer in der Wohnung meiner Mutter versteckt.
Nein, das ist keine technische Störung. Das ist der Klang des eisernen Vorhangs, hinter dem ich aufgewachsen war.
In der Parteizeitung Pravda, Wahrheit, gab es keine Nachrichten. Und in der Izvestia, Nachrichten, stand nicht die Wahrheit.
Wirkliche Nachrichten gab es nur über Kurzwelle. Sie kamen aus dem Westen, begleitet vom Heulen der Störsender.
Am Anfang ihrer Bewegung führten die Dissidenten keinen totalen Krieg mit der Atommacht Sowjetunion und ihrem KGB. Es war eher ein gefährlicher Sportkampf und sie konnten sogar hoffen, ihn zu gewinnen. 1965 veröffentlichten zwei Schriftsteller, Andrei Sinjavski und Juli Daniel, ihre Werke im Ausland. Dafür wurden sie wegen antisowjetischer Agitation vor Gericht gestellt. Die Antwort der Dissidenten war die erste politische Demonstration der Nachkriegszeit. Auf dem Moskauer Puschkinplatz forderten ungefähr 200 Menschen einen offenen und fairen Prozess gegen die verhafteten Schriftsteller. Die Losung der Dissidenten war: Achtet die sowjetische Verfassung. Es war noch ein langer Weg, bis ihre politischen Nachkommen 5 Jahrzehnte später für den Wechsel des Regimes auf die Straße gingen.
Nach der Demonstration gegen Putin 2012 sprach ich mit dem grauhaarigen und graubärtigen Protestler über seine Jugend in der Dissidentenbewegung. Sergei Delaunay erzählte mir von seinem Katz-und-Maus-Spiel mit dem KGB.
Wenn Hausdurchsuchungen begannen, schmuggelte ich oft schwere Taschen mit Büchern aus bedrohten Wohnungen. Und ich musste mehrmals in der Metro umsteigen. Das lief so. Kaum bin ich aus dem Haus, sehe ich jemand auf mich warten. Was tun? Wir hatten einen Trick, den heute niemand kennt. Du guckst einfach in den Rückspiegel eines parkenden Autos. Sieh mal. Er ist noch da. Dann gehst du zur Metro, er hinter dir. An einer Umsteigestation wartest du bis zuletzt und springst raus. Und er fährt mit diesem Zug weg. Endlich. Noch 2-3 Mal umsteigen und du kannst die Bücher irgendwo sicher verstecken. Das musste man als eine Art Sport sehen, sonst hätte man Angst bekommen. Du weißt, kriegen sie dich, kriegst du 3 Jahre.
Das lange Jahrzehnt nach Stalins Tod war für die Dissidentengeneration die wohl glücklichste Zeit ihres Lebens. Vielleicht war es auch die glücklichste Zeit in der gesamten sowjetischen Geschichte. Der Terror schien der Vergangenheit anzugehören, in der Zukunft winkte die Freiheit und die Gegenwart war voller Hoffnung.
Эй, вы, ну придумайте что-нибудь!
Der Kinofilm »Ich bin 20 Jahre alt« hielt in schwarz-weißen, oft dokumentarischen Bildern diese Zeit fest, als es schien, dass schon morgen ein freies und glückliches Leben beginnen würde. Im sozialistischen Bruderland Tschechoslowakei entstand mit Alexander Dubček eine politische Alternative zum autoritären Sowjetsozialismus, der Prager Frühling. Die sowjetische Großstadtjugend hörte westliche Popmusik und lernte Rock'n'Roll.
Meine Mutter hatte einen Verehrer, der für sie die Beatles auflegte, als die Band gerade weltberühmt wurde.
Wir hielten damals stets die Augen offen für jedes Anzeichen, dass alles besser, alles freier werden würde, dass die Menschenwürde geachtet und der Mensch mit Achtung behandelt würde. Wir haben gewartet, dass der Mensch endlich ins Zentrum der Politik und Gesellschaft rückt. Darauf haben wir immer gehofft.
Es war ein schöner Augusttag im Jahr 1968. Ich war 3 Jahre alt und erinnere mich nicht mehr daran, aber meine Mutter erzählt, wie sie mit meinem Vater und einem befreundeten Paar zum Baden an die Moskwa gefahren sind. Sie sonnten sich am Flussufer und hörten Radio.
In diesen Jahren hörten wir ohne Ende Radio Svoboda, Deutsche Welle und Stimme Amerikas. Und auch damals hatten wir unseren Kurzwellenempfänger Spidola dabei. Ich erinnere mich gut. Sonne, wunderbarer Sand, Strand und wir mit diesem Spidola. Und dann, als dein Vater endlich einen feindlichen Sender einstellte, kam dieser Bericht.
20. August.
Um 23 Uhr am 20. August überquerten die Truppen der Sowjetunion, der Volksrepublik Polen, der DDR und Ungarns die Grenze der Tschechoslowakischen Republik und besetzten das gesamte Land. Das Gebäude des Zentralkomitees der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei wurde von sowjetischen Panzern umzingelt. Um 7.25 Uhr eröffneten die Sowjettruppen das Feuer gegen die Demonstranten, die gegen den Überfall ihres Landes protestierten.
Wir waren, wie soll ich es dir erklären, wir glaubten unseren Ohren zuerst nicht, bekamen aber schon Gänsehaut. Es fühlte sich an wie ein Schlag, wie ein wilder Schlag. Mir wurde es dunkel vor Augen. Meine Freundin und ich waren sprachlos. Nur unsere Jungs sagten etwas. In ihren Worten klang Zorn, Aussichtslosigkeit, Angst.
Meine Mutter hat leider vieles vergessen, zum Beispiel die Kalaschnikow-Patronen. Aber an diesen Augusttag des Jahres 1968 erinnert sie sich gut. Auch Sergei Delaunay, der damals ein Jugendlicher war, kann ihn nicht vergessen.
Nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei sah ich das Gesicht meines Vaters, der nie ein Dissident war. Er war ein habilitierter Doktor der Astronomie. Und an diesem Tag war sein Gesicht wie in sich eingestürzt. Es zerbrachen alle Hoffnungen darauf, was man damals Tauwetter nannte. Deswegen hat es dann auch mein Leben verändert, als Vadik auf den Roten Platz gegangen ist.
Vadik ist die Koseform von Vadim, so hieß Sergejs Halbbruder, einer von den Dissidenten, die gegen den Einmarsch in die Tschechoslowakei protestierten.
Die Demonstration wurde von Larissa Bogoras und Pavel Litvinov organisiert. Sie wussten, dass all ihre Mitstreiter mitgehen wollten. Sie wussten aber auch, dass dieser Protest viel härter bestraft werden würde als die Gedichtlesungen am Majakowski-Denkmal. Einem Freund sagten sie nichts, weil er gerade Vater wurde. Einem anderen wollte seine Frau die Einladung nicht ausrichten, weil sie selbst 5 Jahre in Stalins Lager eingesessen hatte. Schließlich gingen am 25. August 1968, einem Sonntag, 7 Erwachsene und ein Säugling auf den Roten Platz.
Die Dichterin Natalia Gorbanewska nahm ihren kleinen Sohn mit. Jahre später hörte ich auf Kurzwelle einen Ausschnitt aus ihren Aufzeichnungen über diesen Tag, vorgelesen von einer Sprecherin von Radio Svoboda.
Am Vortag hatte es geregnet, aber der Sonntagmorgen war klar und sonnig. Der Kleine schlief friedlich in seinem Kinderwagen. Unter seiner Matratze lagen 2 Transparente und eine kleine Flagge der Tschechoslowakei. Ich hatte sie am frühen Morgen gemacht. Das eine war auf Tschechisch, auf dem zweiten Transparent stand mein Lieblingsslogan: Für eure und unsere Freiheit.
Natalia Gorbanewskaja erschien als erste in der Ecke des riesigen Platzes, wo sich die Demonstranten verabredet hatten. Die anderen stießen gleich dazu.
Die Demonstration begann. In Sekundenschnelle wurden Transparente ausgepackt. Ich nahm die kleine Flagge, wir setzten uns auf den Bürgersteig und schon rannten von allen Seiten des Platzes diejenigen auf uns zu, die unsere Demonstration so schnell wie möglich liquidieren wollten. Sie riefen: Das sind alles Jiden und schlagt die Sowjetfeinde. Doch die Neugierigen, die neben uns standen, reagierten nicht darauf. Als jemand zu mir sagte: Schämen Sie sich, antwortete ich: Ja, ich schäme mich dafür, dass unsere Panzer in Prag sind.
Der Sitzstreik dauerte nur wenige Minuten. Dann wurden die Protestler festgenommen. Die Beamten in Zivil hatten Viktor Feinberg alle Vorderzähne ausgeschlagen. In diesem Zustand durfte der Dissident nicht vor Gericht erscheinen. Also griff der KGB zu einem Mittel, das er seitdem verstärkt gegen Andersdenkende anwendete. Feinberg wurde 4 Jahre lang in der geschlossenen Psychiatrie zwangsbehandelt. Natalia Gorbanewskaja ließ die Staatssicherheit am selben Tag frei. Man wollte das Image der Sowjetunion, das durch den Einmarsch in die Tschechoslowakei beschädigt war, nicht noch weiter durch die Verhaftung einer stillenden Mutter untergraben. Konstantin Babitski, Larissa Bogoras und Pavel Litvinov wurden für mehrere Jahre in sibirische Verbannung geschickt. Wladimir Dremluga bekam 3 Jahre Lagerhaft, Vadim Delaunay 2 Jahre und 10 Monate.
Sergei Delaunay war auf der Sommerdatscha der Familie, als sein älterer Bruder Vadik nach der Entlassung im Juni 1971 plötzlich dort auftauchte.
Unser Grundstück war mit Wald bewachsen und mit einer sonnigen Wiese am Hang. Und da sehe ich plötzlich Vadik, wie er auf uns zugeht, mit einer ziemlich dämlich aussehenden Strohkappe auf dem Kopf. Dann nimmt Vadik seine Kappe ab und wir sehen, dass sein Kopf kahlrasiert ist. Und ich sehe zum ersten Mal, dass mein Großvater, der ja Bergsteiger und Gipfelstürmer war, sich nicht bewegen kann. Und ich sehe Tränen über sein Gesicht rinnen. Aber ich erinnere mich nicht an Angst. Als Vadik zurückkam, wurde unsere Datscha sofort mit Samizdat überschüttet. Die Dissidenten gingen bei uns ein und aus. Man erwartete eine Hausdurchsuchung. Also 1-2 Mal kam es dazu, dass bei uns oder auf den Nachbardatschen ganze Bibliotheken brannten. Natürlich kann man all diese Bücher heute kaufen, aber wenn ich nur daran denke, wie der Archipel Gulag verbrannt wurde, den hatte jemand mit der Schreibmaschine abgetippt.
Alexander Solschenizins Archipel Gulag war wohl das umfangreichste und zugleich das gefährlichste Buch des sowjetischen Samizdat. Ende der 60er Jahre wurde beim KGB die 5. Hauptverwaltung geschaffen. Deren Aufgabe war der Kampf gegen die ideologische Diversion, die Ausrottung der Dissidentenbewegung.
Ohne die Unterstützung von Menschen wie meinen Eltern und ohne den Beistand des Westens hätte der KGB die Dissidenten schnell zu Kleinholz gemacht. Das sagte zu mir Ludmila Alexejeva, die in den 1970er Jahren die Moskau-Helsinki-Gruppe geleitet hatte.
Bei der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975 in Helsinki verpflichteten sich die Staaten des Sowjetblocks zur Achtung der Menschenrechte. Auf die Schlussakte von Helsinki beriefen sich auch die Bürgerrechtler in der DDR, der Tschechoslowakei und in Polen. Die westlichen Unterzeichnerstaaten hatten nun mehr Möglichkeiten, sich für die Menschenrechtler hinter dem eisernen Vorhang einzusetzen.
Das war uns damals sehr, sehr wichtig. Denn ich bin sicher, die Aufmerksamkeit des Westens linderte die Brutalität der Verfolgung. Nur einige wenige wurden freigelassen und dennoch wurde auf den Westen Rücksicht genommen. Sonst hätten sie uns, wie man so sagt, ohne Brei gefressen.
Nun war die wichtigste Aufgabe der Dissidenten, eine Öffentlichkeit für das freie Wort des Samizdat zu schaffen, sowohl im eigenen Land als auch im Ausland. Im Westen wurde der sogenannte Tamizdat gedruckt, das stand für Dort-Verlag, dessen Bücher dann in die UdSSR geschmuggelt wurden. Die Dissidenten dokumentierten akribisch ihre Verfolgung durch das Regime, das ihrer Meinung nach die eigenen Gesetze dabei brach. Ihre Augenzeugenberichte und Zeitschriften, wie die Chronik der laufenden Ereignisse, wurden dann im Kurzwellenfunk vorgelesen und erreichten ein Publikum weit über das Netzwerk der Samizdat-Leser hinaus.
Aber davor mussten die illegalen Schriften irgendwie den eisernen Vorhang überwinden. Diese Aufgabe war genauso schwierig wie die Arbeit eines Spions in einem feindlichen Land. Und es war genauso gefährlich. Wenn Ludmila Alexejeva heute darüber erzählt, scheinen sie sich immer noch zu wundern, warum sie nie verhaftet wurde.
Ich muss ein Glückspilz sein, weil ich nie eingesperrt wurde. Aber ich stand jedes Jahr mehrmals kurz davor, 7 Jahre Lager und 5 Jahre Verbannung zu bekommen. Einmal wegen des Buches von Anatoli Martschenko, Meine Aussagen.
Martschenko berichtete über Misshandlungen in sowjetischen Lagern. Und Ludmila Alexejeva fiel die Aufgabe zu, sein Manuskript in den Westen zu übergeben. Sie sollte es einer Westausländerin zustecken, die an einem Moskauer Platz wartete. Das klang zunächst nicht nach einer schwierigen Aufgabe. Doch der KGB wusste Bescheid.
Es war ein sehr heißer Tag. Ich schleppte mich und meine Handtasche durch die Stadt, als plötzlich... Ich konnte nur Ach sagen und schon sitze ich in ihrem Wagen, links und rechts von mir 2 Kerle. Wir halten an einem Polizeirevier an, steigen aus. Und ich habe ja Schriftstücke dabei, die für die Übergabe in den Westen bestimmt sind. Also, sie führen mich ab durch den Polizeihof. Ich kann kaum denken vor lauter Hitze und habe nur einen einzigen Gedanken. Kann das wahr sein? Werde ich Moskau erst in 12 Jahren wiedersehen?
Da entschloss sich Alexejeva zu einem letzten Versuch. Sie ließ ihre Handtasche nicht durchsuchen. Der KGB wusste nämlich nicht genau, wer das Manuskript übergeben sollte. Also griffen die Beamten gleich mehrere verdächtige Personen auf. Alexejeva überzeugte sie, dass sie keine Dissidentin, sondern im Gegenteil Gattin eines Parteibonzen wäre. Sie wurde freigelassen. Immer mehr Dissidenten verschwanden in Lagern, wurden in der Strafpsychiatrie mit schmerzhaften Psychopharmakaspritzen gefoltert oder ins Ausland abgeschoben.
Im Sommer 1972 brachen um Moskau Torffeuer aus. Die Erde brannte und in der Luft hing Rauch. Ich erinnere mich, dass meine Eltern Angst vor etwas hatten, aber nicht vor dem Brand. Mir erzählten sie nichts. Meine Mitschüler sprachen von einem Krieg mit China, aber als ich meinen Vater darüber fragte, sagte er nur Unsinn. Ich glaube, es war der Sommer, als der Samizdat aus unserer Wohnung verschwand und auch die Kalaschnikow-Patronen.
In diesem Sommer gab die Bewegung dem Druck der Repression nach. Im Herbst wurde bekannt, dass sich zwei verhaftete Dissidenten für schuldig erklärten und 200 Mitstreiter mit ihren Aussagen belasteten.
Kann die Sowjetunion das Jahr 1984 erleben?
Das hatte Andrei Amalrik 1969 gefragt. Und seine Antwort war nein. Doch im nächsten Jahrzehnt waren fast alle Dissidenten überzeugt, dass die Sowjetunion für immer dableiben würde.
Als ich mit dieser Tätigkeit begann, dachten wir alle, dass wir in der Sowjetunion sterben werden. Und unsere Aufgabe war es, mit einem reinen Gewissen zu sterben. Wissen Sie, wir waren keine Politiker. Keiner von uns wollte eine Partei gründen und die Gesellschaftsordnung ändern. Wir sagten uns, auch wenn ich in diesem Land, in dieser Zeit geboren bin, ich werde mein Leben so führen, dass ich mich dann weder vor mir selbst noch vor meinen Kindern schämen muss. Was droht mir dafür? Gefängnis? Dann gehe ich ins Gefängnis. Aber ich bleibe ich selbst, auch wenn sie platzen.
Das unterscheidet die sowjetischen Dissidenten von Regimegegnern in Osteuropa, besonders in Polen und in der Tschechoslowakei.
Solidarność oder Charta 77 stellten sich an die Spitze von Volksbewegungen und sie bildeten eine radikale politische Opposition, die später die Diktatur ablösen konnte. Die sowjetischen Dissidenten in Moskau oder Leningrad sahen sich dagegen nie als die Avantgarde des Volkes. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 überraschte die Dissidenten nicht weniger als die Parteiführung. Seit dem 19. Jahrhundert in Russland die Intelligenzia entstanden war, kam sie sich fast wie ein Fremdkörper im eigenen Land vor. Für die einen Angehörigen der Intelligenzia war das russische Volk sehr gut, für die anderen sehr schlecht. Aber kaum jemand sah sich als Teil des Volkes.
Mein Urgroßvater war Bolschewik, einer von denen, die vor 100 Jahren das Volk in die Revolution geführt hatten. Die Dissidenten der Generation meiner Eltern glaubten dagegen, das Sowjetvolk wäre nicht bereit, das System zu ändern. Ich frage mich, warum keiner von ihnen rief, wir sind das Volk.
Ich sage Ihnen nochmals, unser Volk ist sehr unerfahren. Ich bin Bürgerrechtlerin geworden, weil ich sah, wie wunderbar unsere Leute sind und wie ungerecht unsere Macht sie behandelt und erniedrigt, ob in der Sowjetzeit oder heute.
Die russischen Machthaber ließen nur selten Freiräume für politische Opposition, ob sie Zaren, Generalsekretäre oder Präsidenten hießen. Als Millionen Menschen in der Amtszeit Michail Gorbatschows auf die Straße gingen, waren Andrei Sacharow und andere Dissidenten ihre Wortführer. Die Sowjetunion brach zusammen. Doch es brauchte nicht lange, bis Wladimir Putin im Kreml regierte.
Erst Tauwetter, dann wieder Frost. Einer der Prager Sieben, Pavel Litvinov, lebt heute in New York. Ich sprach mit ihm darüber, ob die Dissidentenbewegung im Rückblick gesiegt oder verloren hat.
Rein technisch gesehen erlitt sie eine Niederlage, weil das Regime autoritär bleibt. Dennoch gründet es nicht mehr auf einer Idee, für die man Menschen ermorden darf. Das Ziel dieses Regimes ist nicht Mord, sondern Macht. Dass es so ist, ist unser Sieg. Dass sie immer noch an der Macht sind, ist unsere Niederlage.
Mit sie meint Litvinov die Staatssicherheit, die Putin angeführt hatte, bevor ihm die Präsidentschaft in den Schoß fiel. Dennoch glaubt der alte Dissident an eine demokratische Zukunft Russlands. Als ich 2012 Sergei Delaunay fragte, wie lange Wladimir Putin Präsident bleibt, gab ihm der Dissident nur Zeit bis zum Ende des Jahres. 2 Jahre später fragte ich Ludmila Alexejeva, wann Putin gehen würde. Es war das Jahr 2014, Russland hatte gerade die Krim annektiert. Alexejeva hoffte, 2017 den 100. Jahrestag der russischen Revolution ohne Putin zu begehen.
So wird es kommen, egal was sie tun.
Die Dissidenten haben sich geehrt. Ich fragte Pavel Litvinov, ob jemand sein hoffnungsloses Unterfangen heute in Russland weiterführt.
Oh ja, sie haben auch mehr Einfluss und sind besser organisiert, diese Jugendgruppen, die heute demonstrieren. Sie riskieren Mord und Verhaftung und sind zum Widerstand bereit. Und im Gegensatz zu uns erwarten sie Ergebnisse. Wir haben nichts erwartet. Heute ist man nicht so geduldig.
Der Mut der Verzweiflung, Dissidenten in der russisch-sowjetischen Geschichte. Das war das Feature von Boris Schumatzky. Es sprachen der Autor selbst, Thomas Holländer, Regina Lemnitz, Gerald Michel. Regie hatte Karina Lüttke, Ton und Technik Hermann Leppich. Redaktion Winfried Sträter.